Einst, als Himmel und Erde in Gestalt eines Hühnereis vermengt waren und das Chaos herrschte, wurde in der Mitte dieses Eis Pangu geboren. 18.000 Jahre vergingen, da trennte sich das Chaos. Aus den hellen und reinen Teilen entstand der Himmel, Yang, aus den trüben und unreinen die Erde, Ying. Und zwischen dem Himmel und der Erde war Pangu als eine tragende Säule. Als er im Sterben lag, wurde sein Atem zum Wind, sein linkes Auge zur Sonne, das rechte zum Mond, sein Blut wurde zu Flüssen, sein Fleisch zu Ackerboden. Das Ungeziefer an seinem Körper wurde durch Einwirkung des Windes zum Menschenvolk.
Am Anfang standen die Mythen. Es sind keine Schöpfungserzählungen wie in anderen Religionen. Es gibt keinen allmächtigen Herrn des Kosmos und keine Götterschar, die Ordnung in das ursprüngliche Chaos bringen könnte. Mythische Gestalten wie Pangu erscheinen als Chiffren für die Ursubstanzen, die sich ziemlich selbstständig entwickeln und der Welt ihre Struktur geben.
Vor Alters, als es noch nicht Himmel und Erde gab, da war nur eine Idee, ohne Gestalt, ganz tief, ganz dunkel, weit, verfinstert, wüst, traurig, wogend, wild, überströmend, verworren. Niemand kennt ihre Pforte. Dann aber entstanden aus dem Ungestalteten zwei Geisteskräfte. Sie ordneten den Himmel und bauten die Erde auf. Darauf trennten sie sich und wurden Ying und Yang und formten die 8 Himmelsrichtungen.
Das klingt eher nach Philosophie als nach Religion im klassischen Sinn. Von Anfang an spielt in der chinesischen Religiosität die Harmonie zwischen Himmel und Erde eine entscheidende Rolle. Das Schriftzeichen für Himmel, Tian, zeigt eine Menschenfigur mit einem überdimensionalen Kopf. Zwischen dem göttlichen Bereich und der Menschenwelt gibt es vielfältige Entsprechungen und deshalb ist die irdische Realität von der Gegenwart des Heiligen durchdrungen.
Der Himmel, Wohnstätte der Götter und Geister, aber auch immer deutlicher als unsichtbare kosmische Macht verstanden, mit Intelligenz ausgestattet und das Schicksal der Menschen lenkend, steht im Zentrum dieser Religiosität. Rund wie das Firmament haben die Chinesen ihre Tempel gebaut. Sogar das Mausoleum für Mao Zedong in Peking hat die alte Tempelform und ist streng an astronomischen und geomantischen Gesichtspunkten orientiert. Ihre Häuser errichten sie heute noch gern um einen Innenhof herum, wie eine Schale, die den Segen des Himmels auffängt.
In den uralten Erzählungen vom Weltanfang kommen freilich auch Flussgöttinnen und Drachen vor, Ungeheuer und Helden wie Yi, der Bogenschütze, der mit seinen Pfeilen 9 unheilbringende Sonnen unschädlich macht und das Elixier der Unsterblichkeit besitzt. Leider wird es ihm von seiner heimtückischen Gattin geraubt, die damit auf den Mond flieht.
Die chinesische Volksreligiosität kennt durchaus Götter und Göttinnen als Verkörperung von Naturkräften. Und auch die anspruchsvolle Spiritualität der Weisen schreibt dem Himmel göttliche Qualität zu, verehrt ihn bisweilen als ein beseeltes Wesen. In den alten Überlieferungen gibt es dafür Namen wie Shangti, höchster Herrscher. In der Regel versteht man diese Gottheiten aber eher als Repräsentanten oder Aufseher natürlicher Abläufe. Die kosmische Ordnung regiert die Welt, nicht ein Gott außerhalb oder über der Natur.
Und auch die Anfänge der Ahnenverehrung finden sich in den Texten aus grauer Vorzeit.
Alle Dinge haben ihren Ursprung im Himmel. Und alle Menschen haben ihren Ursprung in den Ahnen.
Die Bindung an die menschliche Gemeinschaft, vor allem aber an die Familie, reicht über den Tod hinaus. Wenn die Ahnen von ihren Nachkommen geehrt und mit Opfern versorgt werden, senden sie ihnen Glück, Gesundheit, Reichtum und ein langes Leben vom Himmel.
Schon die frühe chinesische Kultur vor 5000 Jahren war von Ahnenverehrung und religiösen Riten geprägt, von Opferkulten und einer hochentwickelten Wahrsagekunst. Die Könige der ersten Dynastien erscheinen als Schamanen, denen man besondere spirituelle Fähigkeiten zuschrieb und zutraute, zwischen Himmel und Menschenwelt zu vermitteln. Sie nannten sich Söhne des Himmels, beanspruchten allerdings nie eine göttliche Herkunft wie ihre Herrscherkollegen in Ägypten oder Japan, sondern verstanden sich lediglich als oberste Priester. Die wichtigsten Riten wurden am Hof zelebriert, im Rahmen prächtiger Feste, bei denen viel getanzt und getrunken wurde.
Im 6. Jahrhundert vor unserer christlichen Zeitrechnung bekamen die Könige eine ernstzunehmende Konkurrenz. Wer ihnen die spirituell-sakrale Führungsrolle streitig machte, das waren keine mit übernatürlichen Kräften begabte Mystiker wie in Indien und keine radikal-kritischen Propheten wie in Israel oder Arabien, sondern Weisheitslehrer, Humanisten, die den perfekt zelebrierten Kult durch einen hohen ethischen Anspruch ersetzten. Menschenliebe und soziale Verantwortung statt Ritus und Magie. Der berühmteste dieser Weisheitslehrer ist Konfuzius gewesen, mit seiner Grundregel: kein menschenwürdiges Leben ohne gegenseitige Rücksichtnahme.